Kaum jemand spricht offen drüber und als gute Eltern möchte man die eigene Liebe ja auch gleich verteilen. Aber in den meisten Familien ist es schon so, dass Mama oder Papa eins der Kinder bevorzugen. Die Gründe sind unterschiedlich. Mal ist es der lang ersehnte Nachzügler, mal ist es das Kind, das einem selbst am meisten ähnelt. In jedem Fall hinterlässt diese ungleiche Behandlung Spuren bei allen Geschwistern, auch beim Lieblingskind.
Nein, ich habe beide gleich lieb. Klar, die Zeiten gibt es immer, wo der eine mehr nerviger ist als der andere. Aber vom Prinzip her habe ich sie beide auf ihre Art und Weise gleich lieb.
Ich gehöre zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu dieser Gruppe, die von beiden Teilen gleich geliebt wurde.
Nee, kann ich nicht sagen. Also Lieblingskind, so gibt's nicht, nee.
Viele Eltern sind überzeugt, sie haben kein Lieblingskind. Dabei ist das Phänomen fast so alt wie die Menschheit.
Israel liebte Josef unter allen seinen Söhnen am meisten, weil er ihm noch in hohem Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen Ärmelrock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten mit ihm kein gutes Wort mehr reden.
Josef, der von seinen eifersüchtigen Brüdern verkauft wird. Abel, der von Gott bevorzugt wird. Das Alte Testament ist voll von Geschichten elterlicher Bevorzugung, die teilweise drastisch enden.
Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich.
Das Ende ist hinlänglich bekannt. Kain erschlägt das vermeintliche Lieblingskind Gottes, seinen Bruder Abel, aus Eifersucht. Lieblingskinder gibt es nicht nur in der Bibel, auch viele Volksmärchen erzählen davon. Da gibt es La Belle, also die Schöne, im französischen Volksmärchen Die Schöne und das Biest, die als die bescheidenste und freundlichste von drei Töchtern beschrieben wird und die sich vom Vater lediglich eine Rose wünscht, während die Schwestern Schmuck und teure Kleider bestellen. Und da ist das arme Aschenputtel, das zu Hause putzen und Linsen lesen muss, während seine Stiefschwestern in schönen Kleidern auf dem Ball tanzen.
Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun. Früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, sodass es sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel.
Was in der Fachsprache als Favoritismus oder neutraler als Parents Differential Treatment bezeichnet wird, bleibt für die Betroffenen nicht ohne Folgen. Neid, Missgunst, Eifersucht unter den vermeintlich benachteiligten Geschwistern und Scham auf Seiten der Lieblingskinder werden sowohl in der Bibel als auch in den Märchen ausführlich beschrieben. Da zwängen sich Aschenputtels Stiefschwestern unter Schmerzen in zu kleine Schuhe und die Schwestern der Schönen reiben sich in der bekannteren und neueren Version von Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont von 1756 mit Zwiebeln die Augen, um bei der Abreise der verhassten Lieblingstochter des Vaters ein paar künstliche Tränen zu verdrücken. Keine Frage, elterliche Bevorzugung mag ein Thema sein, über das Mütter und Väter ungern sprechen. Für die Kinder aber kann es Folgen bis ins Erwachsenenalter haben. Und manchmal schaffen es solche Geschwisterrivalitäten und Gefühle von Zurückweisung sogar in die internationalen Schlagzeilen, wie dieser Nachrichtenausschnitt vom Januar 2023 zeigt.
London. In zwei Fernsehinterviews hat Prinz Harry Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie erhoben. Einen Tag vor der Veröffentlichung seines Buchs Spare, zu Deutsch Reserve, sagte Harry:
Was Prinz Harry in seiner Autobiografie Reserve macht, ist keine Seltenheit. Da wird der großen Schwester noch im Rentenalter vorgehalten, dass sie von den Eltern bevorzugt wurde, weil sie immer neue Kleider bekam und man selbst die der Großen auftragen musste. Da wirft man, selbst längst erwachsen, dem kleinen Bruder vor, dass die Eltern ihm immer viel mehr durchgehen ließen und man selbst sich jede Freiheit mühsam erkämpfen musste. Und da wird es dem Ältesten als Bevorzugung angelastet, wenn er den Betrieb oder den Hof der Eltern übernommen hat und weiterführt. Dass emotionale oder tatsächliche körperliche Verletzungen unter Geschwistern, wie sie Harry seinem Bruder William öffentlich vorhält, auch nach Jahrzehnten noch herausgekramt werden, hält der Bielefelder Soziologieprofessor Martin Diewald nicht für ungewöhnlich.
Da ist der zentrale Begriff wohl die Kränkung. Ich glaube, alle können wir uns an Kränkungen erinnern, die wir mal erfahren haben. Die Frage ist, ob das was Dramatisches gewesen ist, aber es trifft doch unser Selbstbewusstsein. Es gehört zu unseren Grundbedürfnissen, dass wir soziale Anerkennung erfahren. Und eine Kränkung bedeutet, dass wir genau diese Anerkennung nicht erfahren, sondern stattdessen eine Zurücksetzung, auch im Vergleich zu anderen, wo wir sagen, das ist ungerecht. Also die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit. Und das frisst sich schon in die Psyche tief ein. Und Menschen erinnern sich an Erlebnisse, die eigentlich banal sind, wo sie noch nicht mal wissen, ob sie tatsächlich zurückgesetzt wurden. Und das nagt an ihnen sehr lange.
Und das hat Diewald zufolge vor allem mit diesem einen Aspekt zu tun, der Geschwisterbeziehungen von anderen unterscheidet. Sie sind mitunter die längsten Beziehungen im Leben.
Nicht unbedingt die engste Beziehung, aber die von der Dauer längste Beziehung und die durchaus bedeutsam ist. Und sie wird bedeutsam auch dadurch, dass in Geschwisterbeziehungen alles Mögliche passieren kann. Die Geschwister könnten sehr hilfreich sein, unterstützend wirken. Sie können aber auch konkurrenzhaft und konflikthaft erlebt werden. Und in einem solchen, schon von vornherein etwas aufgeladenen Beziehungskontext ist dann die Erfahrung von Herabsetzung oder Bevorzugung ganz essentiell und prägt uns unter Umständen unser ganzes Leben lang.
Und zwar in unterschiedliche Richtungen. So kann elterliche Bevorzugung dazu führen, dass das Lieblingskind mitunter stärker gefördert wird und dadurch ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt. Möglicherweise leidet aber auch das Lieblingskind zeitlebens unter der ungleich verteilten Liebe der Eltern. Und vielleicht geht gerade das Kind gestärkt und selbstbewusst aus einer Familie hervor, das schon früh gelernt hat, sich durchzusetzen, weil es um Aufmerksamkeit und Zuneigung kämpfen musste. Wird ein Kind allerdings zum Sündenbock degradiert, so hat das in der Regel sehr drastische Folgen, sagt die Pädagogin und Familienberaterin Martina Stotz.
Dieses Kind fühlt sich ja sein Leben lang abgelehnt, nicht angenommen und entwickelt darüber ganz starke Schamgefühle, Schuldgefühle. Und es wirkt eben sehr, sehr negativ langfristig auf das Selbstwertgefühl. Und darüber können dann eben Depressionen entstehen, ganz, ganz große Selbstwertprobleme. Viele benachteiligte Kinder, die Sündenböcke sind oder waren, haben dann einfach auch später im frühen Erwachsenenalter oder ihr Leben lang Probleme, sich auch wirklich in der Gesellschaft zurechtzufinden.
Etwa wenn einem Kind innerlich die Schuld am Scheitern einer Beziehung gegeben wird oder wenn ein Kind aus einer ungewollten Schwangerschaft hervorgeht. Eine solche Zurückweisung hinterlässt in der Regel langfristig Spuren in der Seele, sagt Martina Stotz.
Das heißt, diese bedingungslose Liebe, auch dieses Urvertrauen, diese sichere Bindung, die am Anfang gefehlt hat, kann sich wirklich auf das ganze Leben dann auswirken.
Und sich in einem niedrigen Selbstwert, in einem Verharren, in einer vermeintlichen Opferrolle, in Depressionen und sogar in gefährlichem Verhalten niederschlagen. Woran aber liegt es, wenn Eltern eines ihrer Kinder bevorzugen und ein anderes zurückweisen oder benachteiligen? Liegt es an der Position in der Geschwisterreihe? Sind die Nesthäkchen in der Regel die kleinen Prinzen, denen die geballte elterliche Liebe zukommt? Das Sandwich-Kind muss zurückstecken und die Ältesten sind die, die sich durchsetzen, die Verantwortung übernehmen und übernehmen müssen? Die Vorstellung, dass die Geschwisterposition Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung hat, geht auf den österreichischen Psychotherapeuten Alfred Adler und seine Individualpsychologie der 1920er Jahre zurück.
Adler ging davon aus, dass der Charakter eines Menschen entscheidend geprägt wird durch die Position, die er in der Geschwisterreihe seiner Herkunftsfamilie besaß.
Schreibt der Professor für Entwicklungspsychologie Hartmut Kasten in seinem inzwischen in 7. Auflage erschienenen Werk Geschwister, Vorbilder, Rivalen, Vertraute von 2020. Lange Zeit dominierte in der Forschung diese Idee, dass weniger das Verhalten der Eltern als die Position innerhalb eines Familiengefüges entscheidend für Verhalten und Charakterzüge eines Kindes war. Daraus resultierende Bilder aber, etwa vom verhätschelten Einzelkind, von glücklichen Geschwisterscharen oder vom Erstgeborenen, der zeitlebens unter dem sogenannten Entthronungstrauma zu leiden hat und sich daher schwer tut in sozialen Beziehungen, sind durch gesellschaftliche Veränderungen längst überholt.
Die Vorurteile bezogen auf Einzelkinder stammen aus einer Zeit, in der große, kinderreiche Familien die Regel waren und Ein-Kind-Familien die seltene Ausnahme waren. Heutzutage dagegen ist ohne Geschwister aufwachsen kein seltenes Ereignis mehr.
Etwa jedes 4. Kind in Deutschland ist heute Einzelkind, hat also die Chance auf die ungeteilte Liebe und Zuneigung der Eltern, kann also das absolute Lieblingskind sein. Die Forschung aber belegt keineswegs die Vorurteile vom verwöhnten Einzelkind. Im Gegenteil, so Hartmut Kasten, Kinder ohne Geschwister würden sich charakterlich nicht von Kindern mit Geschwistern unterscheiden, wenn sie einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund hätten. Und auch andere Thesen rund um Geschwisterpositionen und Geburtsrang in der Familienkonstellation werden heute eher mit sozioökonomischen Gründen erklärt als allein mit dem Platz innerhalb einer Geschwisterreihe. Was also macht dann ein Lieblingskind zum Lieblingskind? Sind es Kinder, die den Eltern charakterlich ähnlicher sind? Diejenigen, die die Erwartungen der Eltern erfüllen? Sind es die besonders angepassten Kinder oder die lauten, lustigen? So eindeutig lasse sich das nicht beantworten, sagt die Pädagogin Martina Stotz, die über Lieblingskinder promoviert hat.
Das Spannende ist, dass die Forschung ganz unterschiedliche Untersuchungen gemacht hat und je nachdem, wer in der Familie gefragt wird, gibt eine andere Antwort. Deswegen gibt es keine klare Tendenz. Allerdings zeigen Umfragen von Müttern, dass sich sogar 20% aller Mütter sich einem Kind näher fühlen. Also dass es so die sogenannten seelenverwandten Kinder gibt, die ja einem vielleicht selbst einfach näher sind, ähnlicher sind und das andere Kind kommt einem vielleicht manchmal fremd vor und das kann dann dazu führen, dass ja, diese Nähe zu einem Kind spürbarer ist.
Am nächsten ist mir im Moment meine kleine Tochter, weil die gerade mein halbes Jahr alt ist und ich die heute jeden Tag sehe und mein Sohn, der schon 8 Jahre älter ist, aufgrund anderen Wohnsitzes nicht täglich sehe. Aber emotional sind wir beide eigentlich gleich nahe, weil, also kann man auch nicht vergleichen, also aufgrund des Alters und aufgrund des Geschlechts auch. Und merke klar deutlich, dass die Beziehung von einem Vater zu einer Tochter nur ganz andere Qualität oder tiefere Qualität hat, ja.
Ein Lieblingskind zu haben, darüber sprechen die wenigsten Mütter und Väter offen. Wenn die Frage aber umformuliert wird, räumt ein Großteil der Eltern ein, dass ihnen eines ihrer Kinder näher ist. Das bestätigt etwa auch die US-amerikanische Langzeitstudie Within Family Differences. Die Forscher fragten unter anderem über 500 Mütter und Väter, welchem ihrer Kinder sie sich emotional am nächsten fühlen würden. Nach einem ersten Zögern nannten rund 75% der Mütter eines ihrer Kinder. Und fast die Hälfte der Befragten sagte, sie seien auf eines der Kinder besonders stolz. Allerdings, sich einem Kind zeitweilig näher zu fühlen, hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass dieses Kind bevorzugt wird. Mitunter nervt gerade das Kind am meisten, das Verhaltensweisen an den Tag legt, die man an sich selbst nicht mag, Etwa weil es trödelt und träumt, weil es ständig Aufgaben vergisst oder schlampig ist. Vielleicht hat das Kind aber einfach nie von den Eltern gelernt, sich rechtzeitig für die Schule fertig zu machen. Vielleicht haben die Eltern dem Kind nie richtig beigebracht, wie es Ordnung halten kann. Etwa, dass es seine Schmutzwäsche zuverlässig in den Wäschekorb legt und die Schuhe in den Schuhschrank stellt, weil sie selbst nicht so ordentlich sind. In jedem Fall, so die Pädagogin Martina Stotz, geht es weniger um festgeschriebene Charakterzüge des Kindes, als darum, wie Eltern ihr Kind sehen und wie sie in der Folge mit ihrem Kind umgehen.
Wenn ein Kind sich einfach ständig in seinem Verhalten sehr herausfordernd zeigt, ist es einfach für Mütter oder auch für Väter teilweise sehr triggernd. Und das führt dann dazu, dass dieses Kind benachteiligt wird, öfter bestraft wird, öfter belehrt wird, geschimpft wird, es wird öfter gemeckert. Und darüber kann dann so ein blöder Teufelskreis entstehen, denn das Kind zeigt dann meistens noch mehr dieses Verhalten, weil es sich abgelehnt fühlt. Und dadurch kann dann dieser Teufelskreis entstehen, dass ein Kind zum benachteiligten Kind wird, weil das vielleicht dann wirklich sehr rebellisches Verhalten zeigt. Und eigentlich schreit es die ganze Zeit nur ganz laut nach Liebe und dass es angenommen wird, so wie es ist.
Viele Eltern kennen derartiges Verhalten ihrer Kinder aus der Zeit, als Geschwister zur Welt kamen. Eifersucht des älteren Kindes auf das Baby. Da wird dann gekniffen, geschubst, geschlagen, getreten und gewürgt. Die Eltern schimpfen. Das größere Kind hat sein Ziel, Aufmerksamkeit bekommen, erreicht und macht weiter mit dem destruktiven Verhalten. Und der von Martina Stotz beschriebene Teufelskreis nimmt seinen Lauf. In jedem Fall aber geht man heute in der Forschung davon aus, als Lieblingskind wird man nicht geboren. Es hat nicht unbedingt mit bestimmten Charakterzügen zu tun oder der Position in der Geschwisterreihe, wenn Eltern ein Kind dem anderen vorziehen. Vielmehr ist es das Thema der Eltern, wenn sie ein Lieblingskind haben.
Kinder sind ja oft nur die Symptomträger, sage ich immer. Und Kinder versuchen ja durch ihr Verhalten immer irgendwas über sich zu erzählen und versuchen eigentlich nur zu zeigen, was sie brauchen. Und natürlich ist es aus kindlicher Sicht manchmal noch schwierig, genau zu sagen, Mama, ich brauche jetzt Nähe oder ich will, dass du mich in den Arm nimmst, weil Kinder können das halt noch nicht. Und deswegen zeigen sie eben durch ihr Verhalten eigentlich nur, was sie brauchen. Und alle Kinder einer Geschwisterreihe wollen einfach geliebt werden, so wie sie sind, angenommen werden und eben auch mit ihren Besonderheiten und Schwächen. Und das fällt eben manchen Eltern sehr, sehr schwer, wenn sie eben vom Verhalten der Kinder getriggert werden.
Dieses Verhalten eben nicht als absichtlichen Angriff auf die Eltern zu verstehen und das angepasstere Verhalten des Geschwisterkindes als liebenswerter zu werten, sondern beiden Kindern gleichermaßen und gerecht verteilt Liebe und Zuneigung zukommen zu lassen. Allerdings, was ist gerecht? Was bedeutet Gleichbehandlung von Kindern? Wenn es um elterliche Bevorzugung gehe, stelle sich auch schnell die Frage nach der Gerechtigkeit, sagt der Bielefelder Soziologieprofessor Martin Diewald.
Stellen Sie sich vor, ein Kind, und das ist ja in der Regel eher der Fall, ein Kind hat etwas mehr Probleme, sich zurechtzufinden, hat vielleicht weniger Kompetenzen, mehr Entwicklungsprobleme als das andere Geschwisterkind, dann kann Gleichbehandlung ja auch meinen, dass sie ungleich behandelt werden. Das klingt paradox, aber es geht dann darum, dem zumindest aus der Sicht der Eltern etwas schlechter gestellten Geschwisterkind zu helfen, sodass es aufschließen kann zu dem etwas begünstigteren Geschwisterkind. Das heißt, Ungleichbehandlung soll Gleichheit herstellen.
Was paradox klingt, macht an einem Beispiel ausgeführt durchaus Sinn. Einen 16-Jährigen muss eine Mama in der Regel nicht mehr ins Bett bringen. Eine 2-Jährige hingegen braucht weder Hilfe bei der Berufsorientierung, noch muss sie bei Liebeskummer getröstet werden.
Meine Eltern sind schon gerecht. Wir tun auch immer das Gleiche kriegen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderjoys. Da kriegen wir auch immer gleich viel. Meine Schwester darf manchmal länger aufbleiben und manchmal länger Fernsehen gucken. Ja, da bin ich schon neidisch, weil sie ist älter.
Also meistens ist sie schon gerecht. Manchmal finde ich es ein bisschen unfair, aber das ist halt immer, glaube ich, so bei jedem.
Ich finde persönlich, dass sie uns gleich lieb haben, also egal wann.
Was als gerechtes Verhalten von Eltern erlebt wird, kann altersabhängig unterschiedlich sein. Und ist doch kaum mit Statistiken und Zahlen zu messen. Denn, so der Soziologe Diewald, es ist eben subjektiv.
Man müsste eigentlich nach Gerechtigkeits- und Gleichheitsvorstellungen zusätzlich fragen, um zu sagen, ob die Kinder bevorzugt, tatsächlich bevorzugt oder benachteiligt wurden. Es geht darum, dass sie sich wertgeschätzt, respektiert und geliebt fühlen. Und das gelingt in der Tat den meisten Eltern schon ganz gut.
Die Frage ist eben weniger, wer nun Papas Liebling und Mamas Herzenskind ist, sondern bekommt jedes Kind das Maß an Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung, das es braucht? Werden seine Bedürfnisse erfüllt? Und das wiederum ist sehr subjektiv und eher eine Frage der persönlichen Wahrnehmung als einer objektivierbaren Zahl.
Man kann sich auch bevorzugt fühlen, wenn man für seine individuellen Bedürfnisse das bekommt, was man sich erwünscht. Das ist eine subjektive Einschätzung.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, nicht alles, was als elterliche Zurückweisung, Benachteiligung oder Kränkung wahrgenommen wird, ist so gemeint. Sehr wahrscheinlich muss die jüngere Schwester die Klamotten nicht allein deshalb auftragen, weil die ältere das Lieblingskind ist, sondern einfach, weil der Geldbeutel der Eltern keine weitere Garnitur hergibt. Und möglicherweise ist die Erbfolge eher an gesellschaftliche Konventionen als an einen Lieblingskindstatus geknüpft. Und ein Erbe anzutreten geht auch einher mit einer gewissen Verantwortung und Bürde, die Nachgeborene dann nicht tragen müssen. Dass zwei Menschen ein und dieselbe Beziehung unterschiedlich wahrnehmen und bewerten, ist Martin Diewald zufolge weder ungewöhnlich noch dramatisch. Auch nicht unter Eltern und Kindern.
Aber bei der Erfahrung von Kränkungen kann das sehr dramatisch sein und ein lebenslang verfolgen. Und unter Umständen hat es überhaupt keine Substanz. Das finde ich schon dramatisch.
Der Soziologe und die Pädagogin empfehlen deshalb reden. Reden mit den Eltern, reden mit den Geschwistern, um gefühlte Benachteiligung und wahrgenommene Kränkung direkt zu klären. Und um sie dann nicht nach Jahrzehnten, so wie im Falle des britischen Königshauses, über die Öffentlichkeit auszutragen.
Wenn Eltern unterschiedlich lieben oder eins ihrer Kinder bevorzugen. Ein Radiowissen von Veronika Wawacek. Mit Themen rund um die Familie beschäftigen wir uns oft hier in Radiowissen und in dem Psychologie-Podcast »Wie wir ticken« oder auch in dem Podcast Eltern ohne Filter. Finden Sie, findet ihr alles in der ARD-Audiothek und dort, wo es sonst auch Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über erwachsene Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern komplett eingestellt haben.